über Basel und darüber aus. Unsere Sendereihe über die Entwicklung vom Dreispitz auf Radio X.
Willkommen zur dritten Folge von «Über Basel und darüber aus» mit dem Schwerpunkt «Transformation Dreispitz». Am Mikrofon Janina Labhardt. In der Umwandlung von diesem Areal kommt immer wieder eine Farbe vor. Grün. Pflanzen auf dem Dreispitzareal sind wesentlich für die Verminderung von Hitze im Hochsommer, die Förderung von der Artenvielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt, das Verhindern von Unwetter bei Stürmen und Hochwasser. Aber wie eigentlich? Mit Pflanzensätzen allein ist es ja nicht gemacht. Gerade aktuell ist eine grosse Fläche vom Freilagerplatz abgesperrt und Angestellte rissen den Asphalt auf. Entsiegeln ist der Fachbegriff für das Abtragen vom Strassenbelag, um den Boden zu lockern, das Regenwasser durchsickern kann und den Lebensraum für Pflanzen und Tiere entstehen kann. Mit dem würde das Mikroklima, aber nicht zuletzt das ganze Stadtklima, verbessert werden, schreibt Christoph-Merian-Stiftung, die Landeseigentümerin vom Dreispitz. Zur heutigen Hintergrundsendung, wir nehmen den Plan mit der Begrünung von Dreispitz unter die Lupe und fragen den Verein Pro Natura, wo und wie die Natur ins Areal einziehen kann. Dann gehen wir zu Jeanne Locher, Gemeindepräsidentin Münchenstein, wo Auskunft gibt, wie die Begrünung vom Dreispitz vorwärts geht. Der Kantons- und Stadtentwickler Lukas Ott ist von Haus aus Botaniker und schaut mit seinem grünen Blick auf das Gebiet, wo vor allem aus Beton, Asphalt und Bahngleis besteht. Und zu guter Letzt, es wird beim Gleisbogen auch geforscht. Hygroskin ist ein Experimentierfeld, wie Artenvielfalt und Lebensraum für einheimische Pflanzen und Tiere trotz versiegeltem Boden und Überhitzung kann geschafft werden. Dazwischen stellen wir zwei Projekte vom Dreispitz vor. Die Emma Klugermann präsentiert das Haus der elektronischen Künste und jetzt gerade machen wir einen Abstecher an einen eher unbekannten Ort auf dem Dreispitz, wo sehr, sehr viel Wasser ist.
Über Basel und drüber aus.
In der letzten Ausgabe von «Über Basel und drüber aus» haben wir das Projekt vom Gleispool gehört, das im Sommer 2027 fertig wird. Und in dieser Ausgabe hören wir das Wasser auf dem Dreispitz, das wirklich aktuell da ist. Das ist kein Naturpool, ganz im Gegenteil. Es ist Löschwasser in einem Betontank auf dem Dreispitz. Am Parkhaus, am Leimgrubenweg, steht ein riesiges Silo, wo ein Wasservorrat ist. Falls es dringend Löschwasser braucht, kann die Feuerwehr hier anzapfen. Aber das ist sehr selten der Fall. Viel öfter kommen Tauchschulen hierher mit Gasflaschen, Neopren, Flossen und manchmal sogar Tauchcomputer an der Handgelenk.
Und dann sollte das nämlich auch funktionieren. Deswegen ist es immer gut. Erstens.
Die Flasche hast du für mich wieder hinten, oder?
Nein,
oder
deine liegt da.
Auch am Sonntag um 9:30 am Morgen trifft sich die Tauchschule Atlantis von Zell in Weil vom Nahen Deutschen. Die Alexandra Schute-Fritsche brieft gerade 4 Tauchschüler.
Gut, dann machen wir jetzt das Briefing. Sicherheit geht natürlich wieder vor. Das heißt, wir haben Sauerstoff dabei. Wir wissen ja alle, wir brauchen die Handzeichen, denk dran, das Okay-Zeichen zu geben. Ja, wenn auch wirklich alles okay ist, wirklich deutlich zu geben. Also nicht hier oben, bitte wirklich nach vorne zeigen, euren Tauchpartner. Etwas stimmt nicht, zum Beispiel, wenn der Druckausgleich nicht funktioniert. Auf die Ohren zeigen, dann auch bitte.
Die 4 Tauchschüler bei der Tauchschule Atlantis sind der Fabian, ein 14-jähriger Schüler, der Martin, der schon über 30 Tauchgänge in seinem Leben gemacht hat, der Frank, der gerade das 9. Mal in seinem Leben tauchen wird, und der Jürgen, der Training zum Rescue Diver macht, also eine Ausbildung, um Tauchpartner ihn zu retten. Daniela Bratulic-Salomon ist auch Tauchlehrerin bei Atlantis und bei diesem Tauchgang jetzt verantwortlich für den Frank und den Martin.
Und dann versuchen wir einfach mal schön langsam runterzukommen. Wir können auf jeden Fall bis 20 Meter tief und da ja Temperatur 10, 12 Grad ist, schauen wir mal, wie lange wir bleiben.
Knapp 20 Meter tief ist der Tauchturm und hat etwa 6,5 Meter Durchmesser. An der Wasseroberfläche gibt es 2 Halogenscheinwerfer. Müsst ihr euch ein bisschen überwinden, zum Reinspringen, Martin und Frank?
Überwindung rein eigentlich nicht, nee. Also sieht auf jeden Fall spannend aus. Befürchtung in dem Sinn nicht. Ist auf jeden Fall was komplett anderes als See oder Meer tauchen mit Sonne und Platz. Oder auch Nebel und Platz, je nachdem. Gut, wer weiß, was unten noch kommt. Schauen wir mal. Ja.
Aber Fische sind keine bekannt, dass sie hier leben. Also wird es wahrscheinlich relativ tot sein, das Wasser.
Ein totes Wasser. Es ist düster bis dunkel, fast 20 Meter tief und 10 bis 15 Grad kalt. Keine Angst oder zumindest ein Zögern, auch bei dir nicht, Daniela Bratulic-Salomon, wo du das erste Mal in diesem Tauchturm runtergegangen bist?
Es war ungefähr so mein 22. oder 24, ja, 23. Tauchgang. Schon ein bisschen Erfahrung, aber noch nicht allzu viel. Und dann stand ich da an der Tür und ich sollte da reinspringen. Und alles hat so irgendwie vor der Erklärung einfach ausgesehen. Und denke ich, okay, jetzt springe ich in einen Brunnen. Und dann habe ich gedacht, oh je, wenn das jetzt meine Mama wüsste, dass ich hier im Brunnen springe, da wird sie Angst bekommen. Und dann haben wir angefangen zu tauchen, das war wunderschön.
Der Tauchtrainer Christian Schute, der heute nicht im Wasser, sondern draussen bleibt.
Es ist natürlich schöner, wenn man Fische sieht und klare Sicht hat, aber man muss auch mal mit schlechterer Sicht auskommen. Das ist so wie bei den Jahreszeiten. Der Winter ist schwieriger, der Sommer ist schöner, aber es sind alles Jahreszeiten, in denen man tauchen kann. Und meinen ersten Tauchgang hatte ich am 4. Dezember im Freiwasser am Vierwaldstätter See.
Tauchtrainerin Alexandra Schute-Fritsche ist für alle Wassertemperaturen gut ausgerüstet.
Das ist ein sogenannter Trockentauchanzug. Das ist eigentlich ein Ganzkörperanzug, bis auf die Hände und der Kopf werden nass, je nachdem, was man für ein Handschuhsystem drauf trägt oder anhat dementsprechend. Das heißt, ich bleibe im Normalfall trocken am Körper. Ich mache im Prinzip durch die Luft, die ich in diesen Anzug reinpumpen kann aus der Flasche, habe ich ein sogenanntes Wärmepolster durch die Luft dann eben auch.
Wie viele Schichten trägst du denn? Schon ein paar?
Das ist eigentlich also der Anzug an sich und dann habe ich noch Skiunterwäsche tatsächlich drunter an und noch ein T-Shirt und richtig dicke Socken halt.
Was genau ist eure Freude am Tauchen, Martin und Frank?
Das ist natürlich schon viel Aufwand, den man betreibt, zeitlich, finanziell auch. Ja, das Gefühl unten, ich persönlich finde es einfach Ruhe. Es ist wirklich eine andere Welt unten und man fühlt sich tatsächlich so ein bisschen schwebend. Und ja, ich empfinde es als Ruhe tatsächlich auch.
Für mich ist es einfach Entkoppeln vom Alltag, einfach runterkommen. Das, die Ruhe, ja, das Friedliche, einfach abschalten.
Abschalten und die Ruhe genießen. Und der Jürgen steigt gerade aus dem Tauchturm.
Ja, gut, also angenehm vom Wasser her. Habe einen trockenen Tauchanzug, von dem her ist innen so gut wie es geht trocken. Und auf dem auch nicht so.
Was habt ihr gesehen unter Wasser?
Relativ gute, klare Sicht. Ja, die anderen Taucher haben wir mal gesehen. Ja, ansonsten Beton.
Jetzt taucht der Frank gerade auf. Was zeigt dein Computer?
Ja, irgendwas hat er zu schnell aufgestiegen, okay. Laut dem Computer.
Das war dein 9. Tauchgang im
ja.
Leben?
Ja.
War es ein guter?
Ja, ganz andere Eindrücke als aus dem See oder aus dem Meer. Aber trotzdem spannend, auch wenn es weniger prinzipiell zu sehen gibt.
Tauchtrainerin Daniela Bratulic-Salomon hat Verantwortung für Frank und Martin gehabt. Nimmst du mich mal mit auf den Tauchgang? Erzähl mal von Anfang an. Du bist reingesprungen und dann?
Also dann waren wir auf der ersten Plattform. Da waren unsere Oberkörper in Wasser. Also das Wasser war bis zum Bauchnabel ungefähr. Und dann haben wir nochmal alles besprochen. Weil gab es für mich noch so ein kurzer Briefing mit den Zeichen unter Wasser, wie sich jeder fühlt. Ich habe jetzt gewartet, dass meine Mittaucher ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, weil die noch so ein bisschen im Trainieren sind. Und dann sind wir einfach abgetaucht. Ne? Und dann erstmal auf die 10 Meter Tiefe. Dann haben wir uns wieder getroffen, haben wieder mal geguckt, wie es wenn geht, war alles in Ordnung. Wir geben ja immer unsere Zeichen und war alles in Ordnung. Und dann sind wir nochmal ganz langsam runter, immer schön im Kreis, entspannt auf 18 Meter Tiefe. Und da sind wir noch über längere Zeit geblieben, so zwischen 16 und 17 Meter, weil wir hatten ja auch das Ziel, dass wir so ein bisschen trainieren, dass wir einfach mal unsere Körper schön gerade positionieren und einfach ohne viele Flossenschläge an einen Ort bleiben, als würden wir irgendetwas unten, einen schönen Korallenriff betrachten. Und dann sind wir tatsächlich an einer Stelle, wo nicht so viel Sand ist, sind wir einfach mal stehen geblieben, so kurz. Und dann sind wir wieder langsam in Kreis, immer in diesen Kreis auf 10 Meter Plattform. Da sind wir auch noch mal kurz stehen geblieben und dann haben wir uns wieder ausgetauscht, wer wie viel Gas hat. Wir hatten alle drei noch genug Luft in der Flasche. Dann haben wir eine Pause gemacht, 3 Minuten auf 5 Meter Höhe. Das ist unsere Sicherheitsstopp. Das ist einfach, damit sich unsere Stickstoffbläschen, die wir eventuell noch im Blut haben, so ausatmen. Und dann sind wir einfach langsam wieder hoch. Und das hat alles insgesamt 26 Minuten gedauert.
Dann ist noch der Fabian, der 14 ist und gerade Herbstferien hat.
Dann war es erstmal so, dass man erstmal im Wasser angekommen ist, hat man gemerkt, okay, jetzt kommt langsam durch den Nassanzug, kommt da jetzt Wasser. Haben erstmal gemerkt, was ist die Wassertemperatur, ging für mich gut. Dann sind wir auf die erste Plattform gegangen, da konnte man ja gut stehen. Haben uns nochmal gerichtet, Brille ausgewaschen, haben eben gewartet, bis die andere Taucher nochmal hochgekommen ist, da ist ja einer hochgekommen. Dann bin ich ans Seil gegangen und wir sind auf 5 Meter abgestiegen. War am Anfang ein bisschen blöd. Hätte gedacht, ich brauche erstmal mehr Gewicht, aber ging dann doch gut. Dann sind wir erstmal ab 5 Meter, hat sie gesagt, ich kann mal eine Runde schwimmen, sind wir ein bisschen runter. Insgesamt 2-3 Runden zur 10 Meter Plattform. Da hat sie mal gefragt, ist alles gut? War alles gut? Dann hat sie einfach gemeint, wir können einfach noch ein bisschen runtertauchen. Und dann sind wir in 6-7 Runden einfach ein bisschen im Grund getaucht, waren wir kurz am Grund. Also Südsee ist natürlich schöner, wenn es ein bisschen wärmer ist und ein bisschen mehr Platz und Fische vielleicht noch. Aber sonst war es schon sehr schön, also würde ich wieder machen.
Ein bisschen dunkel, kalt und ohne Leben ist der Tauchturm ja schon. Aber für die TaucherInnen kein Hinderungsgrund.
Über Basel und drüber aus.
Du hörst Radio X mit der Hintergrundsendung «Über Basel und drüber aus – Transformation vom Dreispitz». Nach dem Porträt über den Tauchturm beim Parkhaus am Leimgrubenweg, jetzt aber zum Thema von der heutigen Sendung. Begrünung vom Dreispitzareal.
Über Basel und drüber aus.
Andreas Fröhler, du bist Präsident von Pro Natura Basel-Land. Im Slogan von Pro Natura steht Pro Natura für mehr Natur. Überall. Ja, was heisst jetzt überall?
Das, was man kennt von Pro Natura, sind sicher, dass man Naturschutzgebiet hat, dass man Naturschutzgebiet pflegt, den Nationalpark, dort sind wir dabei in der Schweiz. Das sind alles Bereiche, so ein bisschen außerhalb von der Siedlung. Und wenn du jetzt das gerade ansprichst, Natur im Siedlungsraum, wäre eben genau so ein Punkt, wo man noch nicht wahnsinnig viel darüber macht, aber gleich ein sehr wichtiger Punkt wäre, wo man etwas könnte erreichen könnte.
Und wenn jetzt du das Stichwort Begrünung im Dreispitzareal hörst, was wäre die erste Priorität bzw. die wichtigste Massnahme aus Sicht von Pro Natura?
Wahrscheinlich die einfachste Massnahme wäre, wenn man bei der Dachbegrünung anfangen. Dort hat man relativ viel Fläche zur Verfügung, wo nicht viele Konflikte rum sind, jetzt mal abgesehen von den Dachlasten, die es vielleicht dann braucht für solche Massnahmen. Aber sonst kommt man dort mit wenig anderen Nutzungen in Querung. Das wäre sicher etwas, wo man mit, sage jetzt, relativ wenig Aufwand und wenig Konfliktpotenzial relativ viel erreichen kann. Da wird aber, soviel ich weiss, auch schon relativ viel gemacht.
Bei der Begrünung wird ja vor allem die Förderung von der Biodiversität betont. Von welcher Flora und Fauna reden wir eigentlich, wenn es um die Artenvielfalt bei uns hier geht?
Also da wäre natürlich wirklich sehr wichtig, dass wirklich einheimische Bäume und Pflanzen sind. Zum Beispiel hier auf dem Areal des Dreispitz sieht man auch anders. Also ich bin von Haus aus Förster und ich kenne nicht alle Bäume, die hier wachsen. Das spricht jetzt vielleicht nicht für mich als Baumkenner, aber es spricht auch nicht für die Baumarten, weil wenn es ein einheimischer Baum wäre, dann würde ich ihn sicher kennen.
Kannst du mal aufzählen, welche Flora und Fauna bräuchte es denn hier?
Also wenn man wirklich Leben in das Areal reinbringen will, dann braucht es vor allem Insekten. Und für die Insekten ist natürlich, je nachdem, was für Insektengruppen das sind, braucht es ganz unterschiedliche Lebensräume. In der Regel sind das gar nicht mal so spektakuläre Lebensräume. Also das kann eben so irgendwie so Ruderalflächen sein, die dann sehr riesig aussehen, kann auch sehr nicht sehr grün aussehen, je nachdem, und ist trotzdem für Insekten sehr wertvoll.
Wo dann ein Magerwiesen ist?
Zum Beispiel ein Magerwiesen, genau. Es kann aber wirklich auch einfach eine Kiesfläche sein, wo dann nur vereinzelt irgendwelche Pflanzen wachsen. Das kann für Insekten wirklich auch sehr wertvoll sein. Es können natürlich auch Bäume und Sträucher sein. Auch dort haben wir sehr viele Insekten.
Wie stufst du die aktuelle Begrünung ein auf dem Dreispitz? Ist es soweit gelungen oder siehst du Verbesserungspotenzial?
Ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich sicher nicht einen wahnsinnig guten Überblick habe darauf, was alles passiert auf dem Dreispitzareal. Die Sachen, die ich gesehen habe, sind für mich so ein bisschen symbolisch wahrscheinlich vor allem zu verstehen. Also wir haben zum Beispiel den Pocket Park, der sehr schön gemacht ist, aus meiner Sicht relativ technisch umgesetzt ist. Was vielleicht ein bisschen fehlt, ist so wie das Gesamtkonzept. Also der Pocket Park zum Beispiel, der steht sehr alleine für sich. Also der ist jetzt nicht vernetzt mit anderen Lebensräumen. Dort wird es relativ schwierig für viele Insekten zum Beispiel, um sich dort ansiedeln, weil sie schlichtweg nicht ankommen. Sie müssen über grosse Teerflächen wandern, wenn sie nicht können fliegen können. Und das wird schlichtweg nicht stattfinden. Im Prinzip, das Wichtige ist, dass man die einzelnen Bausteine von der Begrünung, dass man die miteinander vernetzen könnte. Das wäre extrem wichtig. Dort würde man sehr viel anbringen.
Die Christoph-Merian-Stiftung schreibt von den entsiegelten Flächen. Es sollte neue Grünräume geben und kühlende Vegetation, die das ganze Stadtklima verbessern. Stimmt das aus deiner Sicht von ProNatura?
Ja, also auf jeden Fall. Das sind sehr wichtige Punkte.
Wie geht denn das?
Du hast mich vorhin gefragt, was ist quasi das Wichtigste. Dort hätte ich jetzt mal einfach die Dächer angesprochen. Aber sicher auch extrem wichtig ist die Entsiegelung. Oder vielleicht so als Überthema eigentlich, dass man das Wasser möglichst kann im Gebiet behalten. Da gibt es das Schlagwort Schwammstadt. Das ist so ein Prinzip, wo überall wieder so ein bisschen auftaucht und alles wie mehr eigentlich angewendet wird. Dass man probiert, möglichst viel von dem Wasser, das über den Regen eigentlich aufs Areal kommt, dass man möglichst sich auf dem Areal behalten und nutzen. Und jetzt gerade, wenn wir vom kielenden Effekt von der Vegetation schwätzen, der kann eigentlich nur stattfinden, wenn ein Baum tatsächlich auch viel Wasser hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Buche nehmen, die braucht plus minus 200 Liter Wasser pro Tag, wo sie nachher verdunstet. Und das führt eigentlich genau zu dem Effekt, dass man nicht nur den Schatten hat vom Baum, sondern eigentlich unter die Verdunstungskälte auch noch, die dann eben dazu führt, dass man 1-2 Grad kühlere Temperaturen hat unter so einem Baum. Und für das braucht der Baum aber eben Wasser. Also wenn man so einen Baum einfach irgendwann in eine Teerwüste einstellt, wo er nicht viel Wasser hat, dann je nach Baumart kann er eigentlich auch die Verdunstung einstellen. Und dann hat man nur noch den Effekt vom Schatten, aber nicht mehr von der Verdunstung.
Du hast jetzt in deinem Beispiel den erwachsenen Baum, die Buche, genannt. Das muss ja erst mal wachsen. Also wie lange dauert es denn, bis das ganze Stadtklima wirklich von dem profitiert?
Also eben ein Baum, bis er eine Grösse hat, wo man tatsächlich einen Effekt davon hat, das geht sicher 10 Jahre. Dann ist er so gross, dass man drunter sitzen kann im Schatten und einen kielenden Effekt spürt. Wenn man dann das wahrscheinlich grösserflächig in der ganzen Stadt wird spüren will, dann muss man vielleicht nochmal 10 Jahre dazurechnen, dass man dann wirklich auch einen Effekt überall in der Stadt ein bisschen spürt. Aber eben, es ist nicht nur die gepflanzten Bäume, die etwas bringen. Oder? Jetzt, wenn man aufs Dreispitzareal schaut, zum Beispiel die Fassaden, die jetzt vielleicht auch relativ hitzeabstrahlend wirken, oder die ganzen Teerflächen. Das ist natürlich auch ein Effekt, wo man nur mit Bäumpflanzen kann man das nicht ausgleichen, oder? Also da muss man auch dort ansetzen. Begrünte Fassaden wäre ein Thema.
Eine heisse Fassade ist HGK-Hochhaus, wo die verdichtete Baukultur quasi verunmöglichen, dass es dort eine Begrünung gibt, weil es im Sommer so viel Hitze abstrahlt. Was wäre denn wünschenswert von ProNatura aus?
Ich bin überhaupt nicht in der Architektur daheim, aber ich habe hier manchmal auf dem Dreispitzareal manchmal den Eindruck, dass man hier baut und die Natur oder das Wasser an sich ist eigentlich so ein bisschen wie der Find vom Bauen. Also mit dem Bauen probiert man eigentlich der Natur zu trotzen und die Umgebungsgestaltung eigentlich so machen, dass es mit möglichst wenig Aufwand eigentlich noch einmal unterhalten werden kann. Und jedes bisschen Natur stört das natürlich. Also es ist eine sehr technische Architektur. Und wenn man dort von Anfang an eigentlich die Natur nicht, ich sage jetzt, als Find wird anschauen, sondern als Element von der Architektur oder vom Lebensraum, dann glaube ich, könnte man sehr viel erreichen, wo dann eben auch ein bisschen lebensfreundliche Umgebung würde entstehen. Also ich habe hier ein bisschen den Eindruck, auf dem Dreispitzareal, das ist jetzt mal ein Ort, wo der Mensch selber sogar merkt, wie lebensfindlich so eine versiegelte Fläche kann sein, oder? Weil es einfach brutal heiß wird im Sommer. Und den Tieren und Pflanzen geht das eigentlich schon viel schneller so, weil sie natürlich nicht irgendwie an Schatten können.
Andreas Fröhler, du bist Präsident von ProNatura im Baselbiet. Welche Bedeutung hat denn das Dreispitzareal im ganzen Baselbiet?
Wenn man jetzt auf der Karte schaut, dann sieht man den Grünraum von der Birs und man sieht den Grünraum vom Bruder Holz.
Und von der Grün 80.
Genau, Grün 80, genau, ja. Und da wäre jetzt eigentlich das Dreispitzareal, sage jetzt, ist so ungefähr in der Mitte. Und da könnte man sich jetzt vorstellen, dass man das Dreispitzareal auch könnte als Aufwertung brauchen, um die zwei Grünräume oder die drei Grünräume besser miteinander zu verbinden. Da könnte das Dreispitzareal eine zentrale Rolle spielen.
Und wie könnte man das verbinden?
Soviel ich weiss, gibt es noch eingedolte Bäche. Eindolte Gewässer, wo meint ich sogar unter dem Dreispitzareal durchgehen.
Das ist unterirdisch,
genau, eindolt. Ja, genau. Und wenn man so etwas zum Beispiel könnte an die Oberfläche nehmen, das ist mir bewusst, dass das im Siedlungsraum mit extrem viel Aufwand verbunden ist. Aber das wäre so wie so eine Lebensoder, wo man dann mindestens einen Teil von dieser Verbindung könnte herstellen. Oder es gibt die geplante Fußgängerbrücke ins Grün 80 Areal, Meriangärten, dort in die Richtung. Dort wäre zum Beispiel auch denkbar, dass man das wie kombiniert mit einer Insektenbrücke, sage ich jetzt mal. Also wie zusätzlich, wie die Wildtierbrücke, die man vielleicht kennt, über die Autobahnen, so etwas in dieser Art für Kleintiere und Insekten.
Vielen lieben Dank fürs Gespräch, Andreas Fröhler. Nach dem Interview mit dem Andreas Fröhler von ProNatura würde ich gerne ein paar Fragen an die Gemeindepräsidentin Jeanne Locher stellen. Die Themen Begrünung und Eindämmung von Hitzeinseln auf dem Dreispitz werden ja in der ganzen Transformation von allen Seiten betont. Trotzdem jetzt, ist das nicht nur ein Tropfen auf einen heissen Asphaltstein?
Ja, so wird es vielleicht wahrgenommen. Aber auch kleine Schritte auf einem Weg führen schlussendlich zum Ziel. Und jeder Quadratmeter, den wir entsegeln können und der mit Naturelementen aufgewertet wird, ist ein Gewinn. Für Insekten, für Vögel, aber auch das Regenwasser kommt in Versickerung und bleibt so im Kreislauf. Ich bin längere Zeit der Meinung gewesen, die Bäume, die man dort sieht, die wachsen ja gar nicht. Und diesen Frühling habe ich meine Meinung geändert. Die Bäume behaupten sich und werden so ganz langsam zu Bäumen. Und die Aufwertung muss irgendwo anfangen. Und das finde ich sehr gut.
Also sind die Bäumli und Büsche nachhaltig?
Ich denke, sie sind nachhaltig, ja. Und sie sind, also vielleicht muss man da ein bisschen einschränken, sie sind im Moment nachhaltig. Sie werden genutzt von Vögeln, von Insekten. Und eben auch, es bringt etwas für die Verdunstung, es bringt etwas fürs Klima. Nachhaltig im Sinn von, auf mehrere Jahre raus kann ich nicht beurteilen. Aber im Moment, im Hier und Jetzt, habe ich das Gefühl, sie helfen uns.
Hinter dem Kunsthaus Basel-Land befindet sich ein Birkenwäldeli. Also entwickelt sich der Abschnitt in die richtige Richtung? Oder wieso sind denn dort Zugschienen geblieben, die dann doch die Birken sehr einschränken?
Zugschienen sind ein wichtiges Relikt von den vergangenen Tagen auf dem Dreispitz. Es ist Zeitzeugen, kann man sagen. Und es sind auch mehrere von diesen Schienen auf dem ganzen Kunstfreilagerplatz. Auch Gebäude, die man erhalten muss. Aber die Kompatibilität von Zugschienen und Birken, das, denke ich, ist sicher vorher abgelehnt worden durch eine Landschaftsarchitektur. Zugschienen sind vor allem an der Oberfläche sichtbar und gehen nicht weiter ab in den Untergrund. Und Birken sind Flachwurzler und die haben sich ihren Weg sicher gesucht. Vielleicht ist mein Blick auch zu wenig kritisch. Ich habe das Gefühl, es geht ihnen, also den Birken, nicht schlecht. Und wenn ich im Kunsthaus bin und raus schaue, dann schätze ich das Wäldli, schätze ich die Bäume und es beeindruckt mich. Manchmal werden die Bäume fast zu einem Bestandteil von der Kunst und ich, die hohen Fenster machen das möglich und ich finde, das ist grossartig. Und wieder die Gleise dort in dem Spalt zwischen diesen Häusern, die tun auch das trockenwarme Klima ein bisschen fördern. Sie geben auch Wärme und das kann auch die Biodiversität erhöhen.
Beim Stichwort Klimaresistenz denkt man meistens an den Hochsommer in dieser brütenden Hitze, gerade auf dem Freilagerplatz. Was nützt denn ein grüner Drehspitz aber jetzt im Oktober, November oder Februar?
Ja, Klimaresistenz bringt man schon mit Sommer in Zusammenhang. Aber ich denke auch Fauna, also Vögel, Insekten, die sind auf den ersten und letzten Blütenstand auf Früchte angewiesen. Aber ein grüner Drehspitz tut auch im Auge der Seele gut. Den Menschen geht es im Grünen besser. Und schon nur 10 Minuten Erholung im Grünen bringt so viel.
Welche Herausforderungen oder Schwierigkeiten sehen Sie in der weiteren Begrünung?
Ich denke, es ist, die Menschen müssen das auch beachten. Und sie müssen Sorge tragen. Aber es ist sicher auch ein finanzieller Aspekt, den wir da mit einbeziehen müssen. Es kostet etwas. Die Entsiegelung der Böden kostet und es müssen passende Arten angepflanzt werden. Es muss Abstimmung geben mit Bautenleitungen, Verkehrswegen. Mit Parzellen im Baurecht ist das nicht so einfach. Also es braucht einen Haufen Zeit. Aber Begrünung kann nur in volle Wirkung entfalten, wenn auch der Unterhalt und die Pflege fachgerecht erfolgen. Und auch das kostet halt etwas. Aber ich denke, wir schaffen das.
Der Andreas Freuler hat bemängelt, dass die Architektur auf dem Drehspitz so ganz ohne Natur geplant war.
Ich habe hier manchmal auf dem Drehspitzareal manchmal den Eindruck, dass man hier baut und die Natur oder das Wasser an sich ist eigentlich so ein bisschen wie der Find vom Bauen. Also mit dem Bauen probiert man eigentlich der Natur zu trotzen und die Umgebungsgestaltung eigentlich so machen, dass es mit möglichst wenig Aufwand eigentlich nachher kann unterhalten werden. Und jedes bisschen Natur stört das natürlich. Also es ist eine sehr technische Architektur und wenn man dort von Anfang an eigentlich die Natur nicht, ich sage jetzt als Find wird anschauen, sondern als Element von der Architektur oder vom Lebensraum, dann glaube ich, könnte man sehr viel erreichen, wo dann eben auch ein bisschen lebensfreundliche Umgebung würde entstehen.
Was erwidern Sie, Gemeindepräsidentin von Münchenstein, Jeanne Locher?
Ich denke, das stimmt. Ich glaube, es stimmt, was die Vergangenheit anbelangt. Aber auch glaube ich, dass es heute nicht mehr zutrifft. An ganz vielen Orten, wild oder von Menschenhand gesetzt, kommen jetzt Grünräume zum Vorschein. Sie werden gesehen, sie werden geschätzt, sie werden gepflegt. Und man steht dann jetzt nicht feindlich gegenüber vor, das hat es ja gar nicht gegeben, sondern die sind willkommen. Ich denke, wir lernen aus der Vergangenheit. Und wie im Freiraumkonzept von der CMS gut beschrieben ist, müssen wir ein Gleichgewicht finden zwischen stadtklimatischen Massnahmen wie Bäume pflanzen und aber auch ein Bewahren von diesen trockenwarmen Lebensräumen bei den Schienen, die für die Biodiversität sehr relevant sind. Und für das zu bewahren und zu ermöglichen, bietet der Drehspitz mit seiner einzigartigen Struktur. Also da findet man nie mehr so ein grosses Gebiet mit dieser Struktur. Das bietet uns eine einzigartige Chance.
Ganz herzlichen Dank fürs Interview, Jeanne Locher.
Über Basel und drüber aus.
Jetzt bin ich mit Lukas Ott verbunden. Er ist Kantons- und Stadtentwickler in Basel-Stadt und er ist ein Fachmann in der Botanik, weil er Botanik studiert hat. Guten Tag, Herr Ott.
Grüß Frau Laubhardt.
Die Aussage von Andreas Freuler von Pro Natura, dass die Architektur nicht mit dem Wasser und der Biodiversität geplant und gebaut worden sei, haben Sie ja auch gehört. Was haben Sie als Stadtentwickler für eine Rückmeldung an Pro Natura?
Ja, dass Pro Natura, wenn es um einen bestehenden Zustand geht, ganz sicher recht hat. Also man kann das sicher zuspitzen und sagen, man hat regelrecht gegen die Natur gebaut. Also die bestehende Überbauung an der Spitze vom Dreispitz, also Dreispitz Nord, ist ja wirklich eine öde Situation. Und wenn, dann ist es ja wie sehr formales Grün, also es sind einfach so ein bisschen wie Abstandsflächen, wo man dann irgendwie noch so eine alibihafte Begrünung den vorgesehen hat oder den auch etabliert hat. Aber ich bin der Meinung, man hat sehr viel gelernt oder muss auch lernen im Sinn von der geforderten Klimaanpassung, im Sinn von einem sehr starken Hitzeinseleffekt, den man in der Stadt hat, der ja überproportional stark ist in der Stadt und auch in Basel, dass man natürlich jetzt versucht, auch alle die Elemente, die uns die Natur zur Verfügung stellt, um können kühlen, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, dass man die wirklich jetzt einbringt. Ohne das geht es gar nicht mehr.
Ja, und ich höre hier Zeitleisten, also die Architektur von früher, ohne Wasser und Biodiversität ist geplant und gebaut worden und heute ist es eben anders, beziehungsweise in Zukunft.
Es ist heute anders, also auch dort, wo der Kanton selber plant und Massnahmen vorgesehen, tut man das ja ganz stark berücksichtigen, auch mit dem Stadtklimakonzept Basel-Stadt, wo eine Kombination von verschiedensten Massnahmen vorsieht, also dass man Bäume pflanzt, dass man Flächen muss entsiegeln muss, dass auch die sogenannte Schwammstadt funktioniert, dass man die Fassaden und Dächer begrünen. Das ist für uns ja sehr wichtig, auch im eigenen Handlungsbereich.
Sie als studierter Botaniker, was fällt Ihnen bei der Begrünung vom Dreispitzareal auf? Also ist in der entstandenen Biodiversität etwas vergessen gegangen oder welche Pflanzen vermissen Sie auf dem Dreispitz?
Ja, also ich finde das, was man jetzt aus den Plänen entnehmen kann, das ist sicher eine sehr gute Richtung, die man hier einschlägt. Es geht ja vor allem darum, auch, dass man entsprechende Voraussetzungen überhaupt schafft, damit die Grünräume, die einem vorschweben, dann eben so können realisiert werden. Und mit uns der ganz wichtige Punkt ist, dass der geplante Grünpark, die Margareta-Merian-Anlage, die geplant ist, auch als Referenz natürlich von der Namensgebung an die Frau von Christoph Merian, dass es dort ja keine Unterkellerung wird geben. Und das heisst, dass dort eben auch der nötige Wurzelraum entsteht, dass auch entsprechend grosskronige Bäume können entstehen und dass auch eine natürliche Verzickerung zustande kommen kann. Aber auch der Dachpark, die Fläche, die ja dann die Retailflächen soll überdachen, auch dort ist meiner Meinung nach genügend Bodensubstrat vorgesehen, dass dann auch dort sich können Bäume und Sträucher etablieren. Auch wenn dort ein bisschen weniger Wurzelraum zur Verfügung steht, muss einfach darauf hinweisen, dass wird müssen kompensiert werden. Sobald man weniger Wurzelraum hat, dass der Pflegeaufwand steigt, dass man muss zusätzlich Substrat regelmäßig zuführen und dass es halt auch viel mehr Wasser braucht. Aber das ist sicher eine sehr gute Stossrichtung. Es wird ja dann auch die Aufgabe sein von der weiteren Planung, in der Umsetzung dann auch für die nötige Biodiversität zu sorgen. Also die Planungen sind ja gar noch nicht abgeschlossen.
Ja.
Und ich denke aber, die Arten, die man jetzt sieht auf der Visualisierung, das ist sicher mal eine gute Stossrichtung. Also das ist wie so ein bisschen das Grundgerüst an auch sehr standortgerechten Arten. Oder man sieht Birken, Ahorn, Rosenbüsch. Das ist sicher gut. Man muss aber schon darauf hinweisen, in der Umsetzung, oder, braucht es vor allem hitzetolerante Stadtbäume. Dort kommt dann zum Beispiel die Buche schon recht unter Druck. Die verträgt kein heisses, trockenes Stadtklima.
200 Liter pro Tag, habe ich gelernt.
Ja, die brauchen nicht nur sehr viel Wasser, sondern sie brauchen auch wirklich tiefe Böden und auch kühle Böden. Und also ich denke, unser heisses, immer trockeneres Stadtklima wirkt dem ein bisschen entgegen. Aber es gibt ganz tolle Bäume, so ein bisschen aus der Familie von der Eichen, von der Ulmen. Also da wird man sicher auf genügend hitzetolerante, langlebige Stadtbäume stossen, die man einsetzen kann. Und die Stadtgärtnerei weiss das auch ganz genau.
Wo auch
und
noch dann, einheimisch sind.
Ja, natürlich sind die einheimisch, aber die einfach die nötige Resistenz mitbringen. Es geht schon ein bisschen darum, also die Resistenzsorten einzusetzen und nicht unbedingt die, wo halt gar nicht Schlag kommen. Mit diesen Bedingungen. Und natürlich versucht man auch, heimische Sträucher einzusetzen, die halt auch eine längere Blütezeit aufweisen, ja, weil das einfach auch attraktive Arten sind. Mhm. Kann man eigentlich sehr tolle und einfache und tolle Sachen machen, dass es halt genügend Flächen gibt, die so für Magerwiesen vorgesehen sind, weil dort dann so eine ganz spezifische Flora ins Spiel kommt, wo dann auch zum Beispiel für Wildbienen interessant wird. Aber wenn ich auch jetzt an Winter denke, wo wir ja wissen, dass auch im Winter Bäume und Sträucher eine ganz wichtige Rolle spielen, also in einer Jahreszeit, also wo wir glaube alle froh sind, alles, was uns auch hilft, uns ein bisschen aufzuheitern. und da gibt es auch ganz tolle Arten, eben, die immer grün sind, die im Winter die Nadeln nicht abwerfen. Also eben, das heisst, es sind vor allem Nadelbäume. Ich bin immer begeistert von Föhren. Ich finde das so eine tolle Familie, die Familie der Föhren. Mhm. Da gibt es eine Schwarzföhre, die ich mir bestens vorstellen könnte, in dem Park, wo entsteht. Das heisst, das ist alles noch nicht bis aufs Letzte ausgearbeitet.
Reden wir noch über die Erfahrungen von der Begrünung vom Dreispitz. Da habe ich von der Christina Felle gehört. Sie ist Campusleiterin und verantwortlich für die Infrastruktur auf dem Campus der Künste, auf dem Dreispitz. Mhm. Das Pappeln im ehemaligen Pocket Park Sorte Käfer angelockt haben, die alles kahl gefressen haben. Also welche Learnings gibt es bereits in der Begrünung vom Dreispitz?
Ja, also der Pappelkäfer oder Pappelblattkäfer, wenn er genau heisst, weil er eben genau alle die Blätter wegfrisst, den kennen wir natürlich. Und muss vielleicht in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ja der Pocket Park bei der HGK genau als eine Testfläche angelegt worden ist. Also eine Testfläche ist immer auch eben eine Lernfläche, dass man daraus lernt. Und ich glaube, eins von den wichtigen Learnings ist ganz sicher, es braucht halt einfach eine Art Mix. Also einseitig auf einen Baum zu setzen oder auf einen Strauch zu setzen, das ist sicher keine gute Umsetzung.
Eine Monokultur.
Also jede Art von Monokultur ist einfach besonders anfällig. Also das ist sicher eins Learning, weil so stark entlaubt, die Bäume nützen dann auch niemandem etwas. Es könnte aber auch ein Ansatz sein, dass man Nutzinsekten fördert, also dass man es dann gleich nochmal ein bisschen so ein bisschen als Gesamtökosystem anschaut, wie bringt man den Balance an. Und man muss natürlich einfach immer den Standort prüfen, welcher Baum, welcher Strauch passt am besten dort an und kommt mit diesen Umweltbedingungen zu Schlag.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Lukas Ott, für das Gespräch. Nach dem Gespräch mit den drei ExpertInnen, dem Andreas Freuler von Pro Natura, der Jeanne Locher, Gemeindepräsidentin von Münchenstein, und dem Lukas Ott, Kantons- und Stadtentwickler, schauen wir mal an einen Forscher über die Schulter, der auf dem Dreispitz zu der Begrünung forscht.
Über Basel und darüber aus.
Es ist Samstagmorgen auf dem Dreispitz. Es hat vorher gerade noch geregnet, es ist ganz eine erfrischte Luft hier. Ich gehe zu dem Platz, wo eine alte Wäschanlage für Autos ist, abgestellte Zugwaggon, dann hat es von Leimgruber vom Logistikbetrieb alte Beton- und Plastikröhren als Depot. Und da hat es drei Infotafeln, türkisgrün, wo Hygroskin erklären. Infotafeln von der Christoph-Mehrhans-Stiftung, die aufklären, was hier über das Klima auf dem Drehspitz geforscht wird. Für das habe ich eine Verabredung an dem Samstagmorgen mit dem Ben Pool. Er ist Forscher und kann mir das Prinzip von Hygroskin erklären. Und da fährt er gerade an mit einem weißen Auto, der Ben Pool.
Ich habe einen Hintergrund, der sich Urban Design nennt. Und das ist so eine Mischung aus Stadtplanung und Stadtsoziologie gewesen in meinem Studium.
Gehen wir ganz wissenschaftlich von der Ausgangslage aus.
Also die Ausgangslage ist eigentlich so, dass die Christoph-Merian-Stiftung ist ja die Eigentümerin des Dreispitz-Areals. Der geht über die zwei Halbkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft und liegt sozusagen auf beiden Seiten. Und genau an der Grenze zieht sich ein Gleisbett, ein ehemaliges Gleisfeld mit so ein, zwei Schienensträngen entlang auf so einer Länge von 900 Metern. Das war eine sozusagen ehemalige Anlieferungsinfrastruktur der Schweizer Bundesbahn. Also man braucht dieses Gleisfeld nicht mehr für Gleislogistik.
Und statt das rauszureißen und zu sagen, gut, wir asphaltieren den Belag neu, wird das gelassen und die Natur wird hier wieder eingepflanzt.
Ja, im Zusammenhang mit der Gesamttransformation dieses Areals ist auch die Frage ganz wichtig, wie geht man mit den Freiräumen um? Ja, wir sehen, und das ist die klimatische Ausgangslage, die Wetterextreme nehmen zu, also es wird heißer. Es gibt vielleicht mehr Starkregenfälle, wo man auch gucken muss, wo fließt dieses Wasser ab und hin und wie kann man es vielleicht für heiße Perioden auch behalten. Und zum anderen haben wir große Probleme mit dem Arten, mit der Artenvielfalt, also der sogenannten Biodiversität, weil zum Beispiel Insekten gar nicht so weit fliegen können, wie man meint. Die brauchen zwischendurch irgendwie so eine Art Kiosk, wo sie sich erfrischen können. Und das müssen dann irgendwie Orte sein, an denen sie Flüssigkeit aufnehmen können, Blumen, Blütennektar haben und so weiter.
Ein Insektenkiosk. Und deswegen BIAS, das steht für Basel-Institut für angewandte Stadtforschung, da haben sie jetzt angesetzt. Das ist ein Pool von ExpertInnen. Die haben was als erstes gemacht?
Die Christoph-Merian-Stiftung, die hat uns, ich glaube, das war 2019, beauftragt, eine Nutzungsentwicklung für dieses Gleisareal zu starten. Und das haben wir mit ihr und mit sehr vielen auch kulturellen Nutzerinnen dieses Gleisareals getan. In diesem Beteiligungsprozess ist immer wieder die Frage von Grün, Wasser, Abkühlung, Schatten auf diesem Gleisfeld aufgekommen. Und dann haben wir gesagt, wir bündeln all diese Interessen und gehen mit unserem Verein Basel-Institut für angewandte Stadtforschung da hinein und stellen nochmal einen extra Antrag an die CMS, nämlich zu experimentieren, welche kleinen Anpassungsmaßnahmen, Sofortmaßnahmen auf so einem Areal möglich sind. Dann haben wir geguckt, wie können solche angesprochenen Insektenkioske, also so Sprungsteine für Insekten, die zum Beispiel aus dem Bruderholz kommen und in die Meriangärten wollen und zwischendurch auf den Industrieflächen des Dreispitz verhungern würden, wie kann man so kleine Sprungsteine setzen, damit sich dort Insekten erholen können und die nächste Etappe schaffen.
Und einen kleinen Snack nehmen. Von welchen Insekten sprechen wir?
Ja, wir sprechen da so von Heugumpern, Schmetterlingen, aber auch bestimmten Wildbienenarten. Das sind so die breiten Spektren.
Hygroskin. Skin verstehe ich, also die Haut auf Englisch. Was ist Hygro?
Hygro heißt auf Griechisch, Altgriechisch Wasser. Das ist so ein bisschen so ein catchy Begriff natürlich, der tauchte so bei uns auf. Das nasse Schwammtuch, was man auf den heißen Asphalt legt, um ihn abzukühlen. Oder die Wadenwickel, die man bei Fieber gibt. Und die Ausgangssituation der Hygroskin ergibt sich eigentlich wirklich an der Situation vor Ort. Wir haben gesehen, hier gibt es sehr viele große versiegelte Asphaltflächen, wie einen ehemaligen, inzwischen nicht mehr genutzten Parkplatz. Und unter diesem Parkplatz gibt es Infrastruktur, zum Beispiel von einer alten Auto- oder Lkw-Waschanlage. Da sind also große Kessel drunter, die vielleicht möglicherweise sogar Rückstände haben, wo man erstmal gucken muss, was ist da drin. Also man kann diesen Parkplatz nicht spontan entsiegeln. Entsiegeln heißt ja, dass man diese Asphalt- oder Steinschichten wegnimmt, um mehr Wasser reinzulassen und mehr Pflanzen wachsen zu lassen, also den Boden wieder öffnet. Das ist gut, wenn es zum Beispiel stark regnet, dass das Wasser an Ort und Stelle versickern kann und nicht dann in großen Strömen durch die Stadt fließt. Und zugleich ist es gut für Abkühlung, weil Bodenfeuchte natürlich dann bei Hitze nach oben steigen kann und über die Pflanzen, die darauf wachsen, wieder abgegeben werden kann.
Und diese Entsiegelung ist hier nicht möglich, weil die Infrastruktur so weit in den Boden fasst.
Genau. Und diese Planungsvorläufe dauern manchmal 15 Jahre. Und das behindert eigentlich Sofortmaßnahmen. Und wir haben uns gesagt, man kann dennoch was tun. Und man muss sich die Hygroscan vorstellen wie eine überdimensionierte Dachbegrünung.
Die Sofortmaßnahme muss jetzt auch greifen, weil die Insekten hungrig sind und eben den langen Flug nicht überleben würden.
Ja, also Biodiversität ist ein sehr wichtiger Punkt für die Insekten natürlich. Das betrifft dann nachher die Bepflanzung, aber natürlich auch für uns Menschen, für das Stadtklima, die Abkühlung. Ja, also es geht ja darum, auszutesten, wie groß skaliert können wir eigentlich mit Schatten und mit Abkühlung und wie kostengünstig können wir auch sein. Und das versucht genau die Hygroscan auszuprobieren, indem sie einen speziellen Bodenaufbau auf den Asphalt legt, der in der Lage ist, Wasser zu speichern. Da kommen so Substratmatten und wasserspeichernde Gemische, also deswegen Hygro, zum Einsatz. Und darauf gibt es dann ein Gemisch aus Humus und Kies, und in dem wachsen dann unterschiedliche Pflanzen. Und je nach Standort kann man jetzt schauen, ist das mehr ein Trockenbiotop für Eidechsen und Heugumper oder ist es mehr Abkühlung mit auch größeren Sträuchern und kleinen Bäumen, die auf dieser Schicht wachsen können.
Dieser Aufbau von diesem, ich sag jetzt mal, Waschlappen, das sind 6 Flächen.
Ja, also eigentlich, wenn man über dem Asphalt oder einer Betonfläche, also einer Versiegelung anfängt, dann kann man sagen, das ist ja so ein bisschen wie der Boden einer Badewanne. Ne? Da kann man Wasser reintun, und wenn man einen Rand macht, an dem das Wasser nicht wegfließen kann, dann erhält man so eine Retentionswanne, also eine Wasserrückhaltewanne.
Und das ist einfach dicht damit?
Und das war der Plan, dass es dicht ist. Wir haben dann aber herausgefunden, das braucht es gar nicht, weil wir legen dann im Prinzip eine wasserspeichernde Matte, einen Hanf-Flachs-Matte hinein, die speziell dafür entwickelt ist oder entwickelt wurde eigentlich für Dachbegrünungen. Und diese Matte, die kann sehr viel Wasser aufnehmen, ohne dass es sozusagen fließt. Also die nimmt das sozusagen in sich auf, die wird einfach nass, bläst sich damit so ein bisschen auf und hält das Wasser sehr lange. Und obendrauf kommt dann ein Pflanzsubstrat, also Erde, und darauf kommt die Bepflanzung.
Das klingt erstmal sehr simpel.
In der Theorie ist das alles ganz einfach. Man sieht aber dann in der Praxis, wo die Schwierigkeiten liegen. Also die große Kunst besteht am Ende darin, die Dinge wirklich zu landen, auf den Boden zu bringen und zu schauen, wie effektiv sind sie, was haben sie für Pflegekosten. Also es bringt uns ja nichts, wenn das am Ende wahnsinnig teuer ist und wenn jede Woche jemand irgendwie hunderte Liter von Wasser da reingießen muss, sondern wir wollten gucken, wie geht das auch mit Kosten, mit Unterhalt, mit der Erstellung zusammen und wie robust ist es auch, wenn es mal 3 Wochen lang so heiß ist, dass man vielleicht auch nicht gegossen hat, wann sterben die Pflanzen ab und wie erholen die sich wieder? Also wir erreichen an heißen Tagen zum umgebenden Asphalt so Temperaturdelta zwischen 20 bis 25 Grad Celsius. Das heißt, auf der Hygroscan, also auf diesem Aufbau, ist es im Schnitt dann 20 Grad kälter als auf dem umgebenden Asphalt.
Das sieht aus wie ein Gemüsebeet.
Also wir haben ganz unterschiedliche Pflanzen. Wir haben zum Beispiel Felsenbirne. Wir haben aber auch einen Sanddorn als größere Sträucher. Wir haben Rosengewächse. Wir haben dann dazwischen sehr viel eigentlich Stauden, sowas wie auch Königskerze und einige Salbeiarten. Also wir haben sehr viel ausprobiert, zum einen wie unterschiedliche Substratgemische, also sehr mageres, eher trockenes mit Totholz dazwischen, aber auch dann sehr intensiv begrünte, höhere Aufbauten zusammen funktionieren. Und wie sie sich als Artengemeinschaften organisieren. Und dann hat man es auch immer ein bisschen mit Neophyten, also mit sozusagen Fremdpflanzen zu tun, und dass sich lokale Schweizer Artengemeinschaften hier als Zusammenspiel, also als kleine Gesellschaft von Insekten und Pflanzen etablieren. Und wenn das mal geschehen ist, dann ist das auch an sich relativ stabil. Und jetzt nach 2 Jahren sind wir recht stabil an dem Ort. Wir sehen hier vor uns ein größeres Strauchgewächs ist abgestorben. Wir haben das letztes Jahr die Hygroskin mal in einen Tottest laufen lassen. Das heißt, wir haben in der heißesten Periode im August für 3 Wochen nicht gegossen. Und haben geguckt, also bei weit über 30 Grad, wie weit geht, wann geht das Sterben los? Und dann hat sehr viel eigentlich die Blätter abgeworfen und wir haben gesehen, eines von diesen Gehölzen ist nicht wiedergekommen. Die anderen, die haben das sehr gut überlebt und sind weitergewachsen. Wir sehen so zum Beispiel Weide und Rose, aber auch Felsenbirne sind da sehr robust eigentlich auch mit diesen Temperaturunterschieden und auch so Trockenperioden umzugehen. Weil es am Ende darum geht, möglichst günstig auch im Unterhalt zu sein und möglichst in großen Skalierungen rauszugehen. Und dass es einen wesentlichen und wichtigen Impact hat. Das kann man auch nachlesen in einem Gutachten. Also wen das interessiert, der soll sich gerne an uns wenden, weil dieses ganze Wissen ist Open-Source-Wissen. Also die Hygroskin ist als Open-Source-Stadtklima-Wissensprojekt angelegt. Man kann mit sehr wenig Aufwand, mit den Ressourcen und Fähigkeiten der Bauteams aus den Kommunen eigentlich diese Hygroskin umsetzen. Und ist damit wesentlich effizienter und kostengünstiger, zum Beispiel als diese großen verzinkten Stahltöpfe, die wir dann oft in den Städten haben, die dann so in die Innenstadt gestellt werden, die natürlich einfach aus Kostengründen nicht skalierbar sind und auch aus Gründen der Hitzeentwicklung auf dem Boden für die Bäume eigentlich keine wirklichen Biodiversitätssprungpunkte sind. Ne?
Vielen lieben Dank, Ben Pohl.
Über Basel und drüber aus.
Als Abschluss von der heutigen Sendung über die Begrünung vom Dreispitz tut die Radio X-Redaktorin Emma Klugermann das Haus der elektronischen Künste porträtieren.
Mittendrin zwischen Pixeln und Robotern, zwischen Codes, KI und ganz viel Kunst. Genau da befindest du dich im Haus der elektronischen Künste auf dem Freilagerplatz auf dem Dreispitz. Die ehemalige Lagerhalle, in der sich die Räume des Hauses der elektronischen Künste befinden, fällt schon beim Betreten des Freilagerplatzes ins Auge. Auf dem Dach erheben sich riesige weiße Pilze, die in der Luft zu schweben scheinen. Am Dach über dem großen Eingangsbereich hängen die Buchstaben H-E-K. Denn Heck wird das Haus der elektronischen Künste auch gerne genannt. Die großen Fenster, die einen Einblick in das Innere des Museums geben, laden dazu ein, die Treppen hochzusteigen und einzutreten. Aber was erwartet die Besuchenden beim Eintreten eigentlich? Dazu hat mir Sabine Himmelsbach, die Direktorin des HEC, erklärt, worauf der Fokus in ihrem Programm liegt.
Das HEC ist ja auch eine Institution, die sich eben mit dem technologischen Wandel beschäftigt, oder? Stellt eben im Programm eben immer diesen Fragen nach, also was verändert sich in der Technologie, wie greift die Kunst das auf, welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft?
Heraus kommt eine breite Sammlung an Medienkunst, die durch den Einsatz von unterschiedlichsten Medienformaten entstanden ist. Inhaltlich will die Medienkunst vor allem gesellschaftlich aktuelle Fragen beleuchten. Sie will neue Blickwinkel bieten und künstlerische Zugänge zu Themenbereichen unseres digitalen Zeitalters erforschen. Es gibt mithilfe von KI entstandene Bilder oder Loop-Videos, die die Betrachtenden ihren eigenen Umgang mit bestimmten Medien hinterfragen lassen. Oder große Installationen, die eine neue und kreative Interaktion mit Geräten und Medien fordern. Deshalb versteht sich das HEC nicht nur als Ort des Schauens, sondern auch des Mitmachens und Experimentierens. Die Themen, die das HEC behandelt, sollen ein möglichst breites Publikum ansprechen. Das breite Vermittlungsprogramm beschäftigt sich daher mit Methoden, einen Zugang für Menschen von jung bis alt, von Laien bis Profis zu finden. Neben den Ausstellungen gibt es Vorträge, Performances und immer wieder neue Workshops. Was Besuchende dort erwartet, erklärt Isabella Mond, Co-Leitung der Vermittlung im HEC.
ganz konkret versuchen wir immer Themen so zu vermitteln, dass sie mit dem Alltag der Menschen verbunden sind und erfahrbar werden. Also zum Beispiel, wir haben jetzt neu einen KI-Workshop für Schulklassen, aber auch für Erwachsenen. Und es geht in dem Kontext nicht darum, eine formelle Ausbildung zu ersetzen oder so, sondern diese Themen aus einer künstlerischen und kulturellen Perspektive zu erkunden.
In einer Zeit, in der jeder von uns im Alltag mit Informationsüberfluss konfrontiert ist, in der man nicht weiß, wie man das Wertvolle herausfiltert, wolle das Vermittlungsangebot des HEC diesen Filter bieten, sagt Isabella Mund.
Wir unterstützen bei dieser Orientierung von dieser Kunst, Kultur, Technologie, Gesellschaft, wie das alles ineinander fließt. Wir helfen dabei, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was relevant ist, und schaffen Räume, in denen man Fragen stellen kann.
Um diese Aufgabe erfüllen zu können, muss das HEC auf dem aktuellen Stand der Technologien und komplexer Themen bleiben, mit denen es sich beschäftigt.
Wir haben aber ein sehr tolles Team von freischaffenden Mitarbeiterinnen, die dann uns helfen, an der Puls der Zeit zu bleiben und einfach ihre verschiedenen Hintergründe reinzubringen und Expertise, sei es dann eher auf einer Vermittlungsseite oder eher KI-Expertise, das ist sehr breit.
Erzählt Isabella Mond. Seine Türen öffnet das HEC erstmals 2011. Seine Wurzeln hat es aber schon einige Jahre früher. Mit Basel als dem Ort für Medienkunst in der Schweiz, wie Sabine Himmelsbach es beschreibt, existieren schon seit 2000 die Vorlagen für das heutige Haus der elektronischen Künste. Aus der damaligen Institution Plug-in und dem Shift Festival in Basel entstand die Idee zur Gründung eines gemeinsamen Hauses. Das HEC sollte verschiedene Schwerpunkte in sich vereinen, erzählt Sabine Himmelsbach.
Also, dass es einmal ein Jahresprogramm geben sollte, es sollte dann auch weiterhin ein Festival geben und neu dazu, und das ist eben auch relevant für diese nationale Bedeutung, es sollte auch eine Sammlung entstehen von digitaler Kunst.
Inzwischen sei das HEC ein Zentrum für Medienkompetenz und Medienkunst in der Schweiz. Aber nicht nur national, auch regional auf dem Dreispitz hat das HEC eine große Bedeutung. Wo sich früher noch Paletten stapelten und Lastwäge und Güterzüge rangierten, formt sich der Dreispitz inzwischen zu einem urbanen und künstlerischen Quartier. Und mittendrin, fast schon stellvertretend für den Wandel, befindet sich das HEC.
Das ist natürlich ein guter Match, sag ich mal, dass wir uns jetzt auch in einem Quartier befinden, was sich im Wandel befindet. Und gleichzeitig ist das Quartier auch ein sehr urbaner Raum,
sagt Sabine Himmelsbach über den Standort des HEC auf dem Dreispitz. Sie glaubt, dass hier auch ein zweites kulturelles Zentrum parallel zum Kern Basels entstehen könnte. Dafür spricht nicht nur die Partnerschaft zwischen dem HEC und dem Kunsthaus Basel-Land, sondern auch die unmittelbare Nähe zum Schaulager und dem Campus der Künste der Hochschule für Gestaltung und Kunst. Die Vergangenheit des Dreispitzes als ehemaliges Gewerbegebiet liegt noch nicht lange zurück. Die Spuren sind heute noch zu sehen. Institutionen wie das HEC auch lassen sich in den ehemaligen Lagerhallen nieder. Alte Bahngleise ziehen sich noch über den Campus der Hochschule. Aber wie überall auf dem Dreispitz wird die alte Infrastruktur mit innovativen Ideen zu modernen, nutzbaren Räumen umgewandelt. Außer diesen äußerlichen Merkmalen tragen die Institutionen allerdings nicht mehr viel der industriellen Vergangenheit in sich. Die architektonischen Verschmelzungen von Vergangenheit und Gegenwart empfindet Sabine Himmelsbach aber als sehr gelungen.
Diese Spuren des Alten, die sieht man da ein wenig, und auch das finde ich architektonisch noch sehr gelungen. Unsere überdachte Eingangssituation, diese Halle, das hieß früher der Blechspitz. Und es war tatsächlich eben so ein Wellblech, kleines Wellblechgebäude. Und dass da auch noch sozusagen die Spur davon erhalten ist, finde ich ganz schön und ganz gelungen.
Für Radio X, Emma Klugermann.
Über Basel und drüber aus.
Wir sind am Schluss von der heutigen Sendung angekommen. Die Begrünung vom Dreispitz zeigt am besten, wie sich das Areal gerade wandelt und wo grau zu grün wird. In der nächsten Ausgabe machen wir uns auf die Socken und spazieren über das Areal, wo der Dreispitz Nord geplant ist. Am Donnerstag, 20. November am 6. und in der Wiederholung am 22. November am 1. Und zum Nachhören auf radiox.ch. Für Radio X, Janina Lapart.
Das ist unsere Spezialsendereihe über die Transformation vom Dreispitzareal. Mehr Infos auf radiox.ch.